Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Am spannendsten Tag der literarischen Welt. Nachher um eins werden wir aus Stockholm erfahren, wer den diesjährigen Literatur-Nobelpreis bekommt. Klar, dass wir vorab auch spekulieren, wer es denn sein könnte. Bis dahin vertreiben wir uns aber schön die Zeit mit einem Buch, das uns ja ein bisschen die Sinne verwirren könnte, wenn wir nämlich von der Wirkung psychoaktiver Pflanzen lesen, die der Romancier und Psychiater Jakob Hein in einem ja doch berauschenden Kompendium zusammengestellt hat und dass es dort auch herrlich farbenfroh blüht. Dafür hat die Illustratorin Kat Menschik gesorgt. Haben die beiden selber was ausprobiert? Wer fragen Sie? Jakob Hein und Kat Menschik sind zu Gast in der Lesart. Es gibt Buchtitel, die will man sofort ganz langsam und genüsslich aussprechen. Obacht! Kat Menschiks und des Psychiaters Dr. Medicinae, Jakob Hein illustriertes Kompendium der psychoaktiven Pflanzen, der informierten Leserschaft zu ihrer Erbauung zugeeignet und mit einigen Warnungen versehen. So, das hört sich herrlich hübsch nach 17. Jahrhundert an. Entsprechend fehlt auch das E im Illustriert. Und mit solchen blumigen Titeln hat Kat Menschik schon Erfahrung. Sie ist inzwischen eine der berühmtesten Illustratorinnen hierzulande und jetzt im Studio. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und ebenfalls bei uns ist der Psychiater Dr. Medicinae und erfolgreiche Romancier Jakob Hein. Zuletzt in diesem Frühjahr ist sein Roman Der Hypnotiseur erschienen. Auch Ihnen herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Vor gut 2 Jahren, Frau Menschik, waren Sie hier mit einem anderen Doktor und zwar dem Doktor Rerum Medicinalium Mark Benecke zusammen haben Sie ein skurriles illustriertes Tierleben herausgebracht, auch ohne E und Tier mit H. Da vermutet man natürlich sofort starke Bezüge zum neuen Projekt. Wie sind Sie denn jetzt zusammengekommen?
Ja, diesmal habe ich nicht, wie im Fall von Mark Benecke, Jakob Hein angesprochen, obwohl ich das hätte machen können und auch hätte sagen können, Jakob, ich bin so Fan von dir, ich will ein Buch von dir. Diesmal kam Jakob zu mir und fragte mich. Im Grunde war das wirklich so ein bisschen aufbauend auf die Geschichte, die ich mit Mark Benecke gemacht habe. Nicht wahr, dass du gesagt hast, fandst du toll und du hättest da mal eine Idee.
Ja, also ich wollte dann gerne und dann dachte ich, also ich fand dieses Buch von Kat und Mark sehr schön und wollte dann auch ein Buch mit ihr gemeinsam machen. Und nachdem die Tierwelt eben abgehandelt war, war natürlich die Idee, etwas über Pflanzen zu machen, sehr naheliegend. Zudem Kat und ich beide wahnsinnig gern Zeit in unserem jeweiligen Garten verbringen und dann ergab sich das eigentlich ganz schnell.
Genau, und ein Zusammentreffen im Garten soll der Start gewesen sein. Sie, Jakob Hein, schreiben aber am Anfang, dass Sie ein Buch eigentlich gegen die Natur vorhatten, ein möglichst schlimmes Buch machen wollten.
Ja, ich dachte, dass ich das unterschlagen könnte jetzt hier. Das war genau so. Ich kam gerade frisch von der, sagen wir mal, Pflanzenkorrektur und hatte gerade mit Brennnesseln gekämpft. Meine Arme brannten mir. Die Wicke quälte sich da überall lang und wo sie nicht lang sollte. Und ich hatte eben den Plan, ein Buch gegen Pflanzen zu schreiben. Und dann habe ich auch diese Grundidee vorgestellt, also wie man eben diese ganzen Pflanzen heruntermachen könnte. Und Kat bemühte all ihre Höflichkeit, da sozusagen irgendwie dem zuzustimmen. Aber man merkte, dass sie das nicht essen wollte, das Gericht, das ich ihr da aufzutischen versuchte. Und dann habe ich gesagt, oder was über psychoaktive Pflanzen. Und da leuchteten sofort ihre Augen. Und das ging dann sehr schnell, dass uns beiden klar war, was wir da machen wollten jeweils. Und so sind wir dann glückhaft zusammengekommen.
Geben Sie mal ganz kurz, psychoaktiv, das ist ja nicht ein Wort, das jeder im Wortschatz hat. Oder so. Psychoaktiv also, sind Sachen, die einem ein bisschen die Sinne vernebeln oder irgendwie was machen im Kopf, ne?
Die Leute denken immer gleich an Cannabis. Ich glaube, Cannabis kommt in unserem Buch nicht mal vor. Aber ich habe alle möglichen psychoaktiven Pflanzen gedacht. Also Pflanzen, die Psyche beeinflussen. Da gibt es zum Beispiel die Aphrodisiaka, also diese Liebestränke, die angeblich helfen sollen. Die sind ja irgendwie eigentlich alle psychoaktiv, weil sie ja im Körper kaum was machen. Dann gibt es Kakao, eine Pflanze, die für ganz viele psychoaktiv ist, Heobroma cacaum. Es gibt einen Artikel über den französischen Gesandten Nicot, der die Tabakpflanze nach Europa brachte.
Nikotin.
Nachdem das Nikotin benannt wurde und so weiter. Es gibt ein Kapitel über Kat, eine Kaufpflanze, die am Horn von Afrika sehr, sehr gern konsumiert wird bei so einem nachmittäglichen Palaver und so weiter und so weiter.
Das erste Kapitel heißt aber schon, eine der gemeinsten Pflanzen, Anagallis arvensis Vulgo Titanenwurz. Was wäre denn da so gemein am
Titanenwurz? Ja, also der Titanenwurz ist ja gerade nicht, um den es geht, sondern die Amaryllis ist ja gerade der Ackergauchheil, eine ganz unscheinbare Pflanze, die es überall gibt auf der ganzen Welt. Und man glaubt überall, dass die Tiere davon verrückt werden, zum Beispiel die Ziegen. Aber auch einer der Superhelden, der ersten Superhelden der Literaturgeschichte, ist nach ihr benannt, nämlich der scharlachrote Buchstabe, heißt nämlich auf Englisch The Scarlet Pimpernel. Insofern lag es da nahe, sozusagen diesen Einstieg zu wählen und zu sagen, ich will mich eben nicht mit dem unangenehm stinkenden Titanwurz beschäftigen, sondern ich suche nach Pflanzen, die interessanter sind, die das Denken mehr anregen. Ja, gerade in Verbindung mit diesen sehr psychedelischen Illustration ist das dann irgendwie, also das Buch, ja, macht mich glücklich. Ich nehme das statt Drogen.
Cat Magic, wenn Sie da im Garten saßen, gibt es da auch Pflanzen von Psychoaktive in Ihrem Garten, die Sie gleich entdeckt haben?
Na, so wie ich jetzt gelernt habe aus den Texten von Jakob Hein, ist der Garten voll davon. Also es ist total gefährlich, durch den Garten zu gehen, und ich könnte Sträuße pflücken, die töten könnten, ne? Blumen des Bösen könnte ich pflücken.
Heißt auch zum Beispiel, ein Kapitel.
So heißt ja. Ein Kapitel, genau. Es sind zum Beispiel so Blumen, die wir lieben, die uns ständig umgeben, wie beispielsweise alle Tulpen- und Narzissengewächse, die wahnsinnig giftig sind. Maiglöckchen, das weiß man.
Das habe ich auch gelernt, dass man sich sogar mit einem Alpenpfeilchen weghauen kann, wenn man drauf scharf ist. Haben Sie mal so beide was probiert, so? Mal so testmäßig?
Ich wurde das noch nie so oft gefragt, wie im Umfeld dieses Buches.
Liegt auf der Hand, oder?
Also ich hoffe, meine Kinder hören nicht zu. Ich habe schon mal gekifft und ich habe aber auch die häufigste psychoaktive Pflanze schon oft konsumiert, nämlich ich habe Alkohol schon getrunken. Der wird ja in aller Regel auch aus Pflanzen gewonnen.
Ihr Buch ist natürlich wieder eine Schau, eine menschig Farbenpracht geworden bei den Tieren im letzten Buch. Da waren die Vorlagen, meine ich, doch irgendwie konkreter mit den verschiedenen Viechern. Wie war das jetzt mit den Pflanzen? Was war da so die besondere Herausforderung?
Ja, sagen wir mal, der Titel unseres jetzigen Buches ist ja so eine kleine Reminiszenz an das Tierbuch. Und ich müsste das beschreiben. Das Tierbuch von Marc Benecke ist schwarz. Das wiederum war eine Hommage an den Autor, der total tätowiert und immer schwarz gekleidet durch die Gegend läuft. Und ich habe viele, viele Tiere gezeichnet, aber auch so Tattoos versteckt und eingestreut. Und das Ganze habe ich illustriert, so ein bisschen wie Schultafeln, so Lehrtafeln, daran dachte ich. Ja. Und deshalb konnte ich in dem Fall ein bisschen konkreter in den Zeichnungen bleiben. Und ich wollte jetzt bei Jakobs Buch genau das Gegenteil machen. Also ich wollte kein schwarzes, sondern ein weißes Buch machen. Also die dominante Farbe ist weiß und darauf knallt es aber so richtig. Und ich habe das Thema einfach zum Anlass genommen, mal so richtig über die Stränge zu schlagen. Und
das heißt so psychedelisches Orange und Gelb und Violett.
Ein Neonpink zum Beispiel ist auch dabei.
Ja, stimmt.
Genau, und wir haben, das ist sehr, sehr besonders, mit 6 eigens angemischten sogenannten Echtfarben gedruckt, also nicht so in einem Rasterdruck, wie das normalerweise üblich ist. Und das bewirkt, dass die einzelnen Farben viel, viel leuchtender sind als so normal zusammengesetzte Farben. Dass es wirklich ein aufwendiger Druckprozess und Herstellungsprozess ist. Und was ich gemacht habe, ist aber eigentlich, dass sich die Hörer das so vorstellen können, sagen wir, ich habe einen Salbei und ein Alpenpfeilchen gezeichnet und diese Zeichnung einfach in unterschiedlichen Farben aufeinandergelegt und so überdruckt miteinander, sodass auch noch Farbmischungen entstehen. Und das ist einfach so ein Geflirre. Und ein bisschen anstrengend, sich anzusehen. Manchmal ist es sogar ein bisschen anstrengend zu lesen, weil ich in diesem Fall mal absichtlich die Zeichnung teilweise auf den Text gelegt habe.
Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, geht aber.
Also ich weiß. Ich, ne? Und so, ich dachte, das gehört zum Konzept bei diesem Buch, dass man ein bisschen arbeiten muss daran.
Arbeiten und auch ein bisschen gewarnt werden, mit einigen Warnungen versehen, heißt es ja im Buchtitel als Arzt und Psychiater Jakob Hein, da raten Sie vom Verzehrkonsum der meisten Pflanzen im Buch ab. Ja. Gibt es welche, von denen Sie nicht abraten?
Kakao. Ich Kakao rate auch, nicht vom Konsum des Kakaos ab und ich rate auch nicht von der Nutzung der Ringelblumensalbe als Aphrodisiakum ab, weil ja diese Gebrauchsanweisung, dass man die mit zarten, kreisenden Bewegungen auf die Innenschenkel seines Partners einreibt, also daran glaube ich und ich glaube auch, dass das sehr gut als Liebesmittel wirkt und das würde ich sogar weiterempfehlen. All die ganzen Sachen, die Halluzinationen und Delirien und dies und das verursachen, ich habe nichts davon konsumiert. Ich bin froh, dass ich nichts davon aus Versehen zum Beispiel in irgendeinem Pilz mal konsumiert habe. Und ich glaube, dass das gefährlich ist, weil die Natur eben nicht ausrechenbar ist. Und wenn ich jetzt meine, dass ich jetzt irgendwie Aztekensalbei konsumieren muss und dann eben komplett daneben greife und im Krankenhaus lande, wäre es mir persönlich peinlich, was ich der Ärztin in der Rettungsstelle erzähle. Das lasse ich alles.
Es ist ja auch wieder eine richtige Kulturanthropologie geworden. Zu allen Zeiten, heißt es im Buch, haben die Menschen Blätter gekaut, die Wurzeln gekocht, die Samen vergoren, die Blüten geraucht, die Rinde geraspelt. Was auch immer irgendeinen Effekt hatte, es wurde weiter probiert. Also mit diesen Pflanzen, das ist sozusagen seit Anbeginn der Menschheit und wird auch immer weitergehen. Ne?
Also das ist ganz deutlich geworden jetzt beim Schreiben des Buches und bei der Arbeit am Text, dass ganz offensichtlich die Menschen vielleicht aus Langeweile und aus Neugier und einer Mischung aus beidem alles irgendwie mal probiert haben. Also das ist ja, wie gesagt, also man hätte sonst auch keine Tomaten. Also alle Teile der Tomatenpflanze sind giftig, bis auf dieses rote Runde. Das ist eigentlich alles interessant und verrückt. Und mir geht es viel mehr um diesen, wie Sie es nennen, kulturanthropologischen Teil, dieses Darstellen, dass Menschen und Pflanzen in dieser Verbindung miteinander schon immer leben. Dass eben auch zum Beispiel die sogenannte Passionsfrucht, dass das eben auch ein Teil von Kolonialismus ist und auch das sozusagen wird beleuchtet. Aber das Buch soll vor allen Dingen Spaß machen und ich hoffe, dass das eben auf jeden Fall dem Text sozusagen, dass der das so ein bisschen anhebt, aber durch die Illustration ist es eben sehr, sehr stark so geworden.
Für Sie, Frau Benschig, ist dieses Buch ja wieder eins aus Ihrer jetzt schon richtig berühmten Reihe illustrierte Lieblingsbücher, jetzt mal korrekt mit IE geschrieben, ja, 14 sind es schon insgesamt, ne? Wenn ich richtig, das ist 14, ja, wenn ich richtig gezählt habe. Also man ist ja gespannt, welche Doktores bei Ihnen das nächste Mal im Garten stehen.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Ich hoffe, dass ich das bald wieder werde. Also, das hat sehr viel Spaß gemacht. Was man sagen muss, also diese Effekte, also Kat hatte mir das vorher beschrieben mit diesen Echtfarben und so. Und man kann es eigentlich nur verstehen, wenn man es wirklich sieht. Ich als jetzt bildnerisch Unbegabter, kann man das eben nur verstehen, wenn man sieht. Und was mich freut, ist, dass eben in unserer Zusammenarbeit da so eine große Freiheit auch war. Also dass Kat Menschig sich auch ganz frei gefühlt hat in der Arbeit. Und mich stört das auch nicht, dass das über den Text geht. Es macht sozusagen klar, dass wir voreinander keine Angst hatten und ich wusste, ich kann schreiben, was ich will. Kat wird sich dazu was Gutes ausdenken und Kat wusste, sie illustriert das, wie sie will. Das werden wir schon auch gut miteinander absprechen können.
Also ihrer beider Liebe zu diesem Buch, man sieht es eben auf jeden Fall an. Dankeschön, Jakob Hein, Kat Menschig, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, guten Morgen.
Wir haben zu danken, danke.
Alles Gute Ihnen und ja, Ihr gemeinsames Buch noch einmal den Titel genießen, Kat Menschigs und des Psychiaters Dr. Medizinae. Jakob Hein, illustriertes Kompendium der psychoaktiven Pflanzen der informierten Leserschaft zu ihrer Bauung zugeeignet und mit einigen Warnungen versehen. Ist im Galliani Verlag erschienen mit 112 Seiten für 22 Euro. Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jetzt auch ein Spiel anschauen, ein literarisches aber. O schöne neue Welt, das solche Wesen trägt, heißt es in Shakespeares Drama Der Sturm. Und dieses O ist eins von unzähligen O-Ausrufen in der Literatur, ob auf der Bühne, im Gedicht oder im Roman. Und gerade nun für dieses Wörtchen O hat sich der Autor Thomas Dotan Dreyfus speziell interessiert. Der gebürtige Israeli lebt schon länger in Berlin, hat hier Literaturwissenschaft studiert und vor 2 Jahren seinen ersten Roman veröffentlicht. Und jetzt gibt es ein neues Buch, Meine Forschung über das O. So, hat sich unser Kollege Gerd Brendel gesagt und hat Thomas Dotan Dreyfus in seinem Kreuzberger Wohnzimmer getroffen.
Also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich dachte, dass in der Literaturwissenschaft werden oft die Signifikanten der Sprache behandelt. Also zum Beispiel der Schnee in Goethe, ja, der Motiv des Tisches bei Schiller, keine Ahnung.
Viel zu oft ginge es um das, was bezeichnet wird, sagt Thomas Dotan Dreyfus, und viel zu selten um das, womit bezeichnet wird. Aber Worte beschreiben nicht nur die Welt, sondern...
Wenn man ein Wort benutzt, ändert man die Welt in einer Art. Also wenn ich zum Beispiel sage, illegale Migranten, oder wenn ich sage, Asylbewerber, habe ich die Welt in zwei verschiedene Arten geändert.
Nicht nur Wörter, auch Buchstaben können eine Welt ändern oder schaffen. Ein Einbuchstabenwort fasziniert den Literaturwissenschaftler besonders. Das
O.
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 Dutan Dreyfus sitzt auf dem Sofa. Über ihm hängt ein O als Neonbuchstabe. Auf dem Tisch vor ihm liegen die druckfrischen Exemplare seines jüngsten Werks. Meine Forschung zum O. Ein literaturwissenschaftlich-philosophisch-theologischer Versuch, Sprache zu verlernen. Sprache zu verlernen? Bei seinen Nachforschungen stieß Dotan Dreyfus auf einen kurzen Text Hölderlins über die Tragödie, der mit einer Null oder einem O endet. So genau geht das aus dem Manuskript nicht hervor.
Das Tragische nach Hölderlin kommt dann, wenn die Sprache schweigt, nichts mitmacht in diesem bezeichnete Spiel. Und dann werden tatsächlich Grenzen überschritten.
Zum Beispiel bei Ödipus. Die Prophezeiung, er werde seinen Vater erschlagen und seine Mutter ehelichen, bleibt für ihn ein leeres Zeichen. Und
weil er das so schnell als leeres Zeichen wahrgenommen hat, war er blind, ne? Also erstmal metaphorisch und dann wirklich hat er die Realität nicht so gesehen, wie es ist.
Die Prophezeiung als Null, die von Ödipus nicht verstanden wird. Denn diejenigen, die er für seine Eltern hält, sind gar nicht seine Eltern. Er flieht und die Tragödie nimmt seinen Lauf. Für Dotan Dreyfus ist es kein Zufall, dass die Null dem Buchstaben O gleicht oder einem Kreis. Genauso wenig ist es für ihn ein Zufall, dass der Fluss, der laut antiker Mythologie die ganze flache Scheibe der Erde umfließt, Okeanos heißt oder Othello, Othello oder Kleists Marquise von O, O, als Zeichen, das für ihr Nichtwissen steht, denn die Marquise weiß nichts von ihrer Ohnmacht und ihrer Vergewaltigung. In seiner Forschung zum O nimmt der Autor die LeserInnen mit auf eine schwindelerregende Reise durch die Welt der Zeichen von der Gegenwart bis zu den Anfängen, dem allerersten Anfang. Der Sündenfall. Der Moment, in dem Eva und Adam einander erkennen, wie es im hebräischen Urtext heißt, markiert für Dotan Dreyfus den Moment, in dem Worte zu Signifikanten werden, die Welt benennen, Grenzen bezeichnen, Mann und Frau unterscheiden. Dotan Dreyfus ist überzeugt,
dass die Sprache davor, vor dem Sündenfall, war eine Sprache an sich, war wirklich eine Sprache, die nicht in diesen Kategorien geteilt war, in bezeichnend und bezeichnet, sondern viel unmittelbarer. Und das ist die Sprache, die ich durch den O verstehe.
Draußen wird es langsam dunkel. Und während ich mich frage, ob das große Neonröhren-O über Dotan Dreyfus Sofa nachts leuchtet, klingelt es. Seine Frau kehrt mit der kleinen Tochter Laila vom Nachmittagsspaziergang zurück.
Ich verbinde diese Sprache vor dem Sündenfall, also diese kategorielose, unmittelbarere Sprache, mit der Sprache zum Beispiel von meiner Babytochter. Sie ist 5 Monate alt und sie spricht nicht die Sprache, die wir sprechen, die bezeichnet etwas und dann diese etwas ist bezeichnet. Wenn sie Hunger ausdrückt, das ist tatsächlich der Hunger, der aus ihrem Hals dann geschrien ist.
Jetzt allerdings strahlt Laila vor Freude in ihrem Kinderwagen. Und 3 Erwachsene formen die Lippen zu einem kreisrunden O. Oh. Das O. Es sagt so gar nichts und so unendlich viel. Wie heißt es in Shakespeares Sturm? O schöne neue Welt, die solche Wesen trägt.
Wunderbar, originell, meine Forschung zum O. Das Buch von Thomas Dotan Dreyfus ist erschienen im Ganz Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir heute besonders kollegial interessiert auf Radiozeiten. So heißt ein Buch, das ein bedeutender Kollege uns und sich vielleicht auch selbst zum Ruhestand geschenkt hat, Stefan Krass. Viele Jahre hat er das Ressort Radio-Essay beim Südwestrundfunk geleitet, als Autor zahlreiche Features, Hörspiele, Essays verfasst. Nun also dieses Buch, das unser Kritiker Thomas Groß gelesen hat. Er ist im Studio. Vom Ätherspuk zum Podcast lautet der Untertitel des Buches, Herr Groß. Ein Podcast in inzwischen aller Munde, aber was meint denn Stefan Krass mit Ätherspuk?
Ja, das ist eine Anspielung darauf, dass das Medium Radio den Zeitgenossen anfangs durchaus suspekt war. Und wenn man es recht bedenkt, kann man es ja auch verstehen. Da bewegen sich Stimmen über große Entfernungen hinweg durch einen Stoff namens Äther. Und in der Distanz werden sie dann wieder dekodiert und dringen von dort dann ins Ohr des Rezipienten ein, ohne dass der was dagegen machen kann. Das ist schon irgendwie spooky. Es liegt natürlich an der Abstraktheit des Mediums. Also die Stimme ist präsent, wenn man Kopfhörer hört, sogar fast überpräsent. Aber der Körper dazu fehlt und das hat schon ein bisschen was von einer spiritistischen Sitzung. Ne? Heute hat sich das zurechtgeschliffen und aus Hörern sind User geworden und die benutzen eben das Radio wie wie man ein Auto fährt oder einen Computer bedient. Aber so ein Rest Magie, könnte man sagen, haftet dem Medium noch an.
Es klingt auf jeden Fall wunderschön, Ätherspuk. Ziemlich genau 100 Jahre ist unser Medium ja alt. Und die Geschichte vom Radio, die ist viel, viel, vielfältig erzählt worden. Welchen Weg wählt denn Stefan Krass? Wie nähert er sich denn dem Medium?
Er tut das, was eine gelungene essayistische Betrachtung tun sollte. Er verwandelt den Gegenstand wieder in was Fremdes. Aus Gewissheiten werden wieder Fragen, was ist das eigentlich für ein Funke, der da im Wort Rundfunk steckt? Und was hat es jetzt mit dem Äther letztlich auf sich, der ja in der griechischen Mythologie mal der Sitz der Götter war? Und wie stabil ist jetzt der Wirklichkeitsbezug des Mediums, wenn da was Unheimliches immer mitspielt? Man könnte sagen, sein Zugang hat selbst etwas von einer Seance, ja, also er reichert dann seine Stimmen, die er versammelt in einem bestimmten Raum, fast radioähnlich auch mit Betrachtungen dann aus der Philosophie oder der Medientheorie an und es hat was Spekulatives und ist sehr angenehm zu lesen.
Ja. Welche Station hält er denn für die wichtigsten in dieser 100-jährigen Geschichte?
Na, also relativ ausführlich widmet er sich der Urszene der ersten Radiosendung in Deutschland. Das war der 29. Oktober 1923 vom Dachgeschoss des Voxhauses am Potsdamer Platz aus. Ja, sehr improvisiert noch damals. Eine wichtige Station ist auch der Atlantikflug von Charles Lindbergh, weil das war das erste Großereignis der Mediengeschichte. Es war noch nicht live, aber man war doch ziemlich dicht dabei, wie dann eben Lindbergh über dem Atlantik aus dem Nebel auftaucht und dann in Paris landet. 30 Millionen allein in Frankreich Hörer, ja.
Und hat der Radiomann Stefan Krass denn selber so bestimmte Geschichten, bestimmte Vorlieben?
Ja, das ist schon ziemlich klar, dass seine Vorliebe beim Nachkriegsradio angesiedelt ist. Also in den ersten Jahren, als das Radio noch sehr experimentell war, Narrenfreiheit fast herrschte. Also da spielt Gottfried Benn eine große Rolle, ja, der abends in der Kneipe saß, sich ein bisschen betrunken hat und dabei Radio gehört hat und am nächsten Tag aufgetaucht ist im Studio, allerdings nie ohne Manuskript, ja. Er hat immer vom Manuskript abgelesen. Adorno spielt natürlich eine große Rolle. Man glaubt es heute nicht mehr, wenn man eben den Ruf von Adorno so im Ohr hat, dass der auch mal wirklich ein Radioonkel war, an den die Leute sich gewendet haben. Und also die Minima Moralia gelten ja nicht umsonst so als Volksbuch der Philosophie, letztes Volksbuch. Ja, also so eine Figur war das. Und dann natürlich Alfred Anders, ja. Heute kaum mehr gelesen, aber damals, man weiß es heute gar nicht mehr, dass der eine große Rolle als Rundfunkredakteur gespielt hat. Oder viele wissen es nicht mehr, aber er hat eben Genres wie Feature oder Radio-Essay maßgeblich geprägt. Ja.
Mit über 250 Seiten ist es doch ein richtig umfangreiches Buch geworden von Stefan Krass. Wie liest es sich, Herr Groß? Wie ist es geschrieben? Macht das Spaß, so wie Sie erzählen? Könnte ich mir das vorstellen.
Ja, ich finde, das macht großen Spaß. Ich habe mich sehr gut unterhalten und intellektuell bereichert gefühlt. Was man natürlich nicht erwarten sollte bei dem essayistischen Zugang, ist eine vollständige Abbildung der Radiogeschichte. Es ist immer punktuell und er steuert die Stationen an wie in so einem Frequenzdurchlauf, ja. Und was man auch nicht erwarten sollte, sind Rezepte für die Zukunft des Radios. In Zeiten des Hörerschwunds, da hält er sich also konsequent raus. Aber man könnte natürlich sagen, dass darin auch die Pointe des ganzen Buchs liegt. Im Radio konkurrieren Stimmen immer um eine Version von Wirklichkeit. Es ist, wenn man so will, ein demokratisches Medium und für letzte Wahrheiten nicht gemacht.
Danke Ihnen, Thomas Groß, über Radiozeiten. Vom Ätherspuk zum Podcast, das Buch von Stefan Krass erschien jetzt im Verlag zu Klampen. 256 Seiten kosten 22 Euro. Mehr dazu wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich heiße Angelika Wagner, arbeite hier in Schobenhausen im Waldkindergarten und habe vor kurzem ein Buch gelesen von Mareike Fallwickel, Dunkelgrün, fast schwarz. Das Buch ist fantastisch. Es erzählt von jemandem, der seine Mitmenschen manipuliert, ausnützt, emotional und auch sexuell. Also ich bin total begeistert von dem Buch. Dieser Schreibstil ist ganz toll. Er geht ganz nach innen und er ist unwahrscheinlich realistisch. Das kann jedem von uns passieren, dass man jemanden kennenlernt, der einen so manipuliert. Man merkt es gar nicht und erst wenn es zu spät ist, wenn man psychisch und finanziell und alles ganz unten ist. Hat auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Haben wir ab und zu mal aufhören müssen, weil ich gedacht habe, das kann es gar nicht sein. So realistisch.
Im oberbayerischen Schrobenhausen treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Angela Wagner findet Dunkelgrün fast schwarz. Eine tolle literarische Farbe. Den schwer gefeierten Debütroman von Mareike Fallwicki. Bei Penguin gibt's das Taschenbuch mit 480 Seiten für 12 Euro. Es ist Anfang des Monats und wieder Zeit für unsere hauseigenen Buchempfehlungen. Jetzt für den Oktober. Unsere Lesart-Redaktion wählt ihre Lieblingsbücher jedes Mal auf eine Liste von 5 Titeln. Und mitentschieden hat auch Miriam C. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Gemeinsam wollen wir auf die Liste blicken, Miriam, und dann aber auch ein bisschen in die Glaskugel zum spannendsten literarischen Moment des Jahres. In gut 2 Stunden wissen wir, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Jetzt aber erstmal unsere Monatsbesten. Gibt es denn in diesem Monat einen thematischen Schwerpunkt, so ein Hauptthema, das sich so in allen 5 Empfehlungen widerspiegelt?
Ja, das gibt's. Wir wählen ja in der Redaktion immer 5 Bücher aus, die uns irgendwie nachhaltig beeindruckt haben. Und im letzten Monat waren das vor allem postkoloniale Perspektiven, die uns aufgefallen sind. Also ist ja rund um die Documenta in Kassel zum Beispiel viel, viel diskutiert worden, wie das indonesische Kollektiv Ruang Grupa mit so wenig Wissen über die deutsche Erinnerungskultur an die Arbeit gegangen ist. Es wurde aber vergleichsweise wenig drüber gesprochen, wie wir vielleicht auch hier in Deutschland oder in Europa über Indonesien vielleicht gar nicht so viel wissen, über dessen koloniale Vergangenheit. Und da zeigt mir gerade ein Sachbuch wirklich meine Wissenslücken auf, vom belgischen Historiker David van Reybroek, Revolusi, Indonesien und die Entstehung der modernen Welt, so ist der Titel. Also da kommen viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen teils hochbetagt zu Wort und erzählen eben, und Reybroek ordnet das dann immer noch globalgeschichtlich ein. Das ist ein Tipp von den Sachbuchkolleginnen und Kollegen, aber es gibt eben auch Romane zum Thema.
Und wie sehen diese aus?
Ja, postkoloniale Romane, das klingt immer vielleicht so ein bisschen theoretisch, aber die Literaturwissenschaftlerin Mariam Arras, die hat uns das zuletzt hier in der Lesart eingeordnet, und zwar so, dass postkoloniale Literatur nicht unbedingt aus einem bestimmten Herkunftsland kommt, also nicht unbedingt aus einem Land mit kolonialer Vergangenheit kommen muss, sondern postkoloniale Literatur, die zeichnet sich durch eine machtkritische Haltung aus, und die gibt es in unserer Empfehlungsliste einmal in historischen Romanen, zum Beispiel in Nachleben von Abdulrazak Gurnah, aber es gibt auch postkoloniale Romane, die von der Gegenwart erzählen. Es ging immer nur um Liebe, zum Beispiel vom britisch-ugandischen Autor Musa Okwonga. Der erzählt ja autofiktional, wie er als schwarzer Brite nach Berlin kommt und wie er dann auf das Wetter schaut, auf die Menschen, auf die Stadt. Aber er erzählt eben auch, wie diese ja hauptsächlich weiße Stadt dann auf ihn zurückblickt.
Abdulrazak Gurnah haben Sie erwähnt, Miriam C., den Überraschungsliteratur-Nobelpreisträger von 2021, letztes Jahr, aber auch die Entdeckung des letzten Jahres, weil man jetzt wirklich erst auch bei uns mal weiß, was für ein fantastischer Autor mit fantastischen Romanen ist. Jetzt ist sein neuer Roman Nachleben auch auf Deutsch erschienen. Ist das wieder so ein lohnend wie jetzt seine früheren, die älteren, die man jetzt wieder nachlesen kann?
Ja, ich würde sogar sagen, gerade dem Roman Nachleben, dem würde ich wirklich viele deutsche LeserInnen wünschen. Und das ist auch wirklich so ein Highlight unter den Highlights hier auf dieser Liste für mich. Gurnah siedelt diesen Roman Anfang des 20. Jahrhunderts an und der spielt eben im heutigen Tansania, im Geburtsland auch des Autors, und da tobt eben ein Stellvertreterkrieg zwischen der deutschen und der britischen Kolonialmacht, und der Roman begleitet dann zwei junge Männer, die für die deutsche Kolonialarmee kämpfen. Die gilt übrigens als besonders brutal auch im Vergleich zu den Briten, und diese beiden Männer, diese Hauptfiguren, haben aber ein ganz ambivalentes Verhältnis zu den Deutschen. Also einer wird dann zum Beispiel von einem deutschen Plantagenbesitzer auf die Schule geschickt, auf eine Missionsschule, oder einer ist dann so der Liebling seines deutschen Oberleutnants, der kriegt dann irgendwie sogar Schillers Musenalmanach geschenkt von dem. Also da sind wirklich viele Zwischentöne, auch zwischen diesen beiden Parteien, den Deutschen und den Ostafrikanern in diesem Roman, und eben auch viel tansanische und deutsche Geschichte. Also ich würde fast sagen, das ist ein Roman, der sollte Schullektüre werden hier bei uns.
Mit Abdulrazak Gurnah sind wir natürlich jetzt wunderbar hingeglitten zum diesjährigen Nobelpreisträger oder der Nobelpreisträger. Heute um 13 Uhr wird es bekannt gegeben, wer die Auszeichnung erhält. Wieder laufen die Wetten. Über welche Favoriten denn?
Also es gibt ja immer so ein paar übliche, ne? Die Französin Annie Ernaux, die wird seit Jahren sehr hoch gehandelt. Auch die Kanadierin Anne Carson oder auch der kenianische Autor Ngugi wa Thiong'o. Es sind so zwei Namen in diesem Jahr, die immer wieder genannt wurden. Das ist einmal der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie. Der wurde ja, seitdem dieser Anschlag im August auf ihn verübt wurde, so fast ein bisschen wiederentdeckt. Und nachdem es jetzt ja schon über 30 Jahre eben im Iran diesen Aufruf zur Tötung, zur Ermordung von ihm gibt, wäre das jetzt eigentlich nochmal so eine zweite Chance, ihn auszuzeichnen. Und ich war auch überrascht, würde es Rushdie, wäre er erst der zweite indischstämmige Autor, der den Literaturnobelpreis bekäme. Und aber der zweite Name oder auch die zweite Region, die jetzt immer wieder fällt für den Literaturnobelpreis 2022, das ist die Ukraine. Sergei Schadan wurde immer wieder genannt. Da hat die polnische Akademie der Wissenschaften im Frühjahr schon gesagt, sie hätte ihn dieses Mal vorgeschlagen. Also die schwedische Akademie bekommt ja immer so ein paar Vorschläge im Vorfeld, die bleiben eigentlich streng geheim. Nun hat in der Zwischenzeit Schadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, aber es gäbe ja auch noch andere Kandidaten aus der Ukraine, Juri Andruchowitsch zum Beispiel, oder man könnte an eine Russin denken, eine Kreml-Kritikerin, Ludmila Ulitskaya, die wird auch seit Jahren als Favoritin gehandelt, oder man könnte sich auch vorstellen, dass als Zeichen auch der Preis in ein Nachbarland der Ukraine geht. Der rumänische Autor Mircea Cărtărescu ist zum Beispiel auch seit Jahren ein Anwärter.
Glauben Sie denn, Miriam C., dass es in diesem Jahr ein politisierter Preis sein wird?
Also der Preis ist ja immer politisch, ne? Wie man sich da jetzt immer die Qualität auf die Fahnen schreibt. Es war auch eine politische Entscheidung, Peter Handke auszuzeichnen, oder dass die Hauptpreisträgerinnen und Preisträger, die meisten aus den USA, aus Großbritannien, aus Frankreich kommen. Da hat der Preis ja auch gerade erst angefangen, sich mit seiner Dekolonisierung zu beschäftigen. Also ob er nun jetzt in die Richtung Afrika, Asien geht oder eben in die Ukraine, das wären beides, glaube ich, zwei starke Zeichen und zwei wahrscheinliche Optionen.
Kurz nach 1 Uhr sind wir klüger, berichten dann natürlich umgehend auch morgen hier in der Lesart natürlich nochmal eine ausführliche Analyse dann des neuen Trägers, der neuen Trägerin des Literaturnobelpreises. Danke für jetzt, Miriam C., für Ihre Einschätzung und die Empfehlung unserer Literaturbestenliste. Vorher den Monat Oktober, alle Titel lesen Sie nach auf unserer Website hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.